Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu 1. Petrus Kapitel 1. Wir machen weiter mit unserer Serie durch den 1. Petrusbrief. Schlagt gerne mit mir auf zu 1. Petrus Kapitel 1. Ich lese ab Vers 14, den haben wir schon studiert letzten Sonntag. Heute geht es um Vers 15 und 16. Ich lese noch einmal ab Vers 14, 1. Petrus Kapitel 1 ab Vers 14. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben: Seid heilig, denn ich bin heilig. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, dein Wort sagt, die Erkenntnis des allein Heiligen ist Einsicht. Und du allein bist heilig. Wir bitten dich, schenk uns diese Einsicht. Schenk uns diese Erkenntnis mehr und mehr. Dich, den Heiligen, den allein Heiligen zu kennen. Und heilige uns auch heute, auf dass wir so leben, wie es zu dir passt. Herr, segne uns durch dein heiliges Wort. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Wir lesen gerade gemeinsam das dritte Buch Mose morgens, Levitikus. Und manche von euch mögen sich vielleicht wundern über dieses Buch. Da kommen so viele Regeln darin vor. Und es spricht so viele Bereiche des Lebens an. Und vielleicht bist du auch darüber erstaunt, was Gott alles für unrein erklärt in diesem Buch. Und wie detailreich er spricht. Ich meine, letzten Sonntag haben wir gehört, dass er die Ausscheidungen des Körpers anspricht. Wie detailliert spricht dieser Gott hier zu uns und was hält er alles für unrein? Und du magst dich vielleicht fragen, warum denn brauchen wir als Christen eigentlich noch dieses Buch, was wir hier Sonntag für Sonntag lesen? Nun, ich denke, wir brauchen es unbedingt. Unbedingt. Denn wir haben ja gar keine Ahnung, wie unrein wir eigentlich vor diesem heiligen Gott sind. Du denkst vielleicht nur an Ehebruch und Mord. Und verstehst du, was für Gott noch unrein ist? Alles ist für ihn unrein. Und haben wir gelesen, was alles gemacht werden muss, damit dieses, was einmal im Jahr geschieht, dass das vollzogen werden kann zur Sühnung des Volkes? Was alles geheiligt werden muss? Verstehst du ansatzweise durch dieses Buch, wie heilig eigentlich unser Gott ist? Dieses Buch, Levitikus, zeigt uns die große Unreinheit des Menschen und gleichzeitig die große Hochheiligkeit unseres Gottes. Es zeigt uns, dass er auch die kleinste Unreinheit verabscheut. Und darum kommt eine Aussage immer wieder vor in diesem Buch. Ich lese euch mal 3. Mose Kapitel 11, ab Vers 44. Denn ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen durch all das Kleingetier, das sich auf der Erde regt. Denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Und dann in 3. Mose Kapitel 19. Und der Herr redete zu Mose: Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und dann in 3. Mose Kapitel 20 ab Vers 7. So sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und ihr sollt meine Ordnungen einhalten und sie tun. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Nein, ein paar Verse später, Vers 26. Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Dieses Buch ruft von Seite zu Seite dir zu Heiligkeit. Der Herr ist heilig und er verlangt Heiligkeit. Aber vielleicht sagst du, puh, zum Glück, ich bin kein Israelit unter dem alten Testament oder dem alten Bund, ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz, diese hohen Ansprüche, die hat der Herr dann zum Glück heute nicht mehr in Bezug auf meine Person. Denn wir haben ja gehört, überströmende Gnade in Kapitel 1 des Petrusbriefes, der Herr hat uns gerettet in dem Herrn Jesus Christus. Wir sind Kinder Gottes aus Gnaden, auf uns wartet das Erbe, die ewige Herrlichkeit, wir stehen unter der Gnade. Also hat unser Herr und Gott wohl keine hohen Ansprüche mehr, was Reinheit angeht in Bezug auf uns. Ist das so? Schaut mal, was der Apostel Petrus in unserem Predigttext tut. Und er tut es tatsächlich. Ist euch das aufgefallen? Er zitiert doch hier tatsächlich aus gerade diesem dritten Buch Mose, das wir lesen morgens. Aus Levitikus. Er sagt, es steht geschrieben. Nochmal, Vers 15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn, warum? Warum sollen wir als Christen heilig leben? Denn es steht geschrieben. Seid heilig, denn ich bin heilig. Es steht geschrieben. Wo steht das geschrieben? Direktes Zitat aus 3. Mose, Kapitel 19. Der Apostel Petrus hat kein Problem damit, diesen Vers zu nehmen und ihn auf die Gemeinde der Christen anzuwenden. Sag mir nun, hat der Herr wirklich geringere Ansprüche an seine heilige Gemeinde, als er Israel hatte damals? Hör mir, es ist ein gewaltiger Irrtum zu glauben, dass Gott im Alten Testament heiliger war und heiligere Ansprüche hatte, als er es unter dem Neuen Testament hat. Unser Herr verändert sich nämlich nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist immer noch der gleiche heilige Gott. Nun wissen wir, dass die Bibel lehrt, zum Beispiel in Hebräer Kapitel 9, da heißt es folgendes: Es sind nur neben Speisen, Getränken und verschiedenen Waschungen, Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Also der Hebräerbriefschreiber lehrt uns hier, dass die Opferzeremonien, Speisegebote, diese Waschungen, andere Heiligungsriten, dass diese vielen Satzungen galten bis zu einer bestimmten Zeit, nämlich wenn Jesus Christus erscheint und das große Opfer für die Sünden darbringt und uns reinwäscht von all unseren Sünden. Wir brauchen nicht diesen Versöhnungstag einmal im Jahr. Wir sind ein für alle Mal versöhnt. Und das ist der Grund, warum diese zahlreichen Heiligungs- und Reinigungsriten und Anweisungen, die wir in Levitikus hören, wie sie nicht länger ausüben müssen, Gott sei Dank. Wir sind jetzt in der Zeit des Christus. Aber, jetzt dürfen wir nicht diesen großen Fehler machen und denken, Gott wäre darum weniger heilig und er würde weniger Wert darauf legen, dass wir heilig vor ihm sind. Das hat sich nicht verändert. Er ist derselbe dreimal heilige Gott, der alle Unreinheit hasst. Und er fordert dich auch heute noch auf, heilig zu leben, absolut. Und darum ist mein erster Punkt für heute Morgen, was Petrus uns hier sagt, ist, Gott ist heilig. Mein erster Punkt, Gott ist heilig, unveränderlich heilig. Zweimal sagt er es hier, Vers 15, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. Vers 16, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott ist heilig. Er ist unermesslich heilig. Und es ist wichtig, dass wir uns als Christen dessen bewusst sind, dass auch wenn wir unter Gnade stehen, wir verstehen, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Das, was das Buch Levitikus betont. Was heißt heilig? Das Wort, das in Levitikus vorkommt, dieses Wort aus dem Hebräischen, ist das Wort Kadosh. Und es bedeutet so viel wie abgetrennt oder abgegrenzt oder abgesondert, beiseite gestellt. Mit anderen Worten, heilig heißt, es ist nicht gewöhnlich, es ist nicht normal, es ist nicht profan, es ist abgesondert, es ist ganz besonders, es unterscheidet sich vom Rest. Gott ist nicht gewöhnlich, er unterscheidet sich von allen anderen. Nichts und niemand ist mit ihm zu vergleichen. Es gibt einen gewaltigen Unterschied, einen gewaltigen und ermesslichen Abstand zwischen den Menschen und Gott. Denn Gott ist der Schöpfer und alles andere ist geschaffen. Das heißt, Gott bildet eine eigene Kategorie für sich selbst. Er hat im Grunde nichts zu schaffen mit uns. Er ist auf einem ganz anderen Level. Er ist grundverschieden. Darum heißt es in Jesaja Kapitel 40, Vers 25, da fragt Gott: Mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige? Verstehst du, was die Heiligkeit Gottes ist? Er unterscheidet sich absolut. Da ist niemand, den du nur ansatzweise mit ihm vergleichen könntest. Gott ist unvergleichlich. Seine Andersartigkeit, das Anderssein Gottes, wir könnten sagen, das Gottsein Gottes, das ist seine Heiligkeit. Und darum ist auch nur Gott heilig, denn niemand anderes sonst ist Gott. Und darum heißt es in Offenbarung Kapitel 15, wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig. Du allein. Gott allein. Er ist unvergleichlich, unerreicht, ohnegleichen. Wir dürfen ihn niemals als gewöhnlich betrachten. Niemals als wäre er normal betrachten und behandeln. Er ist abgesondert von allem. Unerreichbar. Die Schrift sagt, er lebt in einem unzugänglichen Licht. Wer will es wagen, in seine Nähe zu treten? Unser Gott ist heilig. Und dass er heilig ist, bedeutet auch, dass Gott völlig unberührt ist von allen Unzulänglichkeiten. Dass er heilig ist, bedeutet auch, dass er makellos, fehlerlos, perfekt ist in seinem ganzen Wesen, in seinem ganzen Tun. Er ist nicht wie seine gefallene Schöpfung. Gottes Heiligkeit meint darum auch seine vollkommene Sündlosigkeit, seine unvorstellbare Reinheit. Gott ist vollkommen rein, ganz anders als wir. Und Unvollkommenheit und Unreinheit stehen darum absolut konträr zu seinem Wesen. Und darum duldet er all das nicht. Und darum ist er wie ein verzehrendes Feuer, das alle Abweichungen von seinem heiligen Charakter, seinem Wesen, seinem Willen auslöschen muss. Er duldet keine Abweichung. Er duldet nichts, was unpassend wäre, was nicht in Übereinstimmung wäre mit seinem heiligen Wesen. Und das sollte uns mit tiefer Ehrfurcht mit erfüllen und uns dazu bewegen, dass wir uns fürchten und dass wir zittern vor seinem Angesicht. Der vollkommen heilige Gott, er hasst Sünde. Und wenn man darüber nachdenkt, wenn man das wirklich bewegt und sich bewusst macht, wie heilig dieser Gott ist, Dann bedeutet das eigentlich unser Ende. Dann müssten wir wie Jesaja sprechen, der vor dem heiligen Gott erscheint, wo die Seraphim, und Seraphim, das bedeutet im Hebräischen so viel wie die Brennenden, die Flammenden, nicht einmal sie halten es aus in seiner Gegenwart. Sie rufen aus, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, alles erbebt vor der Stimme Gottes und alles wird mit Rauch erfüllt. Und was sagt Jesaja? Wehe mir, ich bin verloren. Das ist die rechte Reaktion. Wenn du erkannt hast, wie heilig Gott ist, wehe mir, ich bin verloren. Ich bin ein unreiner Mann, unrein Lippen, aus einem unreinen Volk. Wehe mir, ich bin verloren. Aber schaut mal, Petrus schreibt hier nicht, Gott ist heilig und darum seid ihr verloren. Er schreibt etwas Wunderbares hier. Und das ist der zweite Punkt. Der heilige Gott hat uns tatsächlich berufen, Vers 15, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. Dieser heilige Gott hat uns berufen? Der Herr hatte einst die Israeliten berufen, herausgerufen aus der Knechtschaft Ägyptens, dass dieses Volk zu ihm gehören sollte. Und als er sie dann herausgerufen hat, hat er ihnen folgende Worte gesagt, dem Volk Israel. Ich lese euch mal in 2. Mose Kapitel 19, da heißt es ab Vers 5. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ihr seid also berufen, herausgerufen aus dem Land Ägypten, um mir zu gehören, um mir eine heilige Nation zu sein. Und wisst ihr, was der Apostel Petrus tut? Schlagt mal mit mir auf, 1. Petrus Kapitel 2. Der nimmt tatsächlich auch noch diese Worte, diese Worte, die damals zu Israel gesprochen wurden, und wendet sie jetzt einfach an auf die Gemeinde Jesu. 1. Petrus Kapitel 2, Abvers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Hier hören wir, Gott hatte Barmherzigkeit mit uns. Er hat uns seine Gnade geschenkt, so dass wir jetzt seine heilige Nation sein dürfen, hinzugetan zum wahren Israel. Und jetzt spricht hier tatsächlich Petrus von dieser Berufung in diesen Versen. Habt ihr das gehört? Er sagt hier, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Hier erfahren wir, inwiefern dieser heilige Gott uns berufen hat. Er hat uns doch tatsächlich aus der Finsternis, aus der Dunkelheit der Sünde, aus der Knechtschaft der Begierden herausgerissen, herausberufen, um ihm zu gehören, um sein Volk zu sein. Und Petrus schreibt dann auch noch später, was diese Berufung dann bedeutet, wenn ihr mal ein bisschen weiterblättert, zu Kapitel 3, Vers 9. Da heißt es, und vergeltet nicht Böses mit Bösem. Oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet. Warum? Weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also dieser heilige Gott ruft uns in sein Licht, nicht um dann einfach unsere Sünde aufzudecken und uns zu vernichten, sondern um uns was zu schenken? Dass wir in seinem wunderbaren Licht wandeln und Segen erben. Dieser Segen wird dann noch weiter beschrieben in Kapitel 5. Schlag mal da mit mir auf. 1. Petrus Kapitel 5. Vers 10, hier redet er wieder von Berufung. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat. Er hat uns berufen, wozu? Zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Dieser heilige Gott ruft uns in sein wunderbares Licht, gibt uns seinen ewigen Segen, ihm zu ererben. Wo? Ja, in der ewigen Herrlichkeit in Christus. Also wenn du verstanden hast, wie heilig dieser Gott ist und dass er dich auf der Stelle verzehren müsste, sodass du ewig verloren gehst, jetzt hörst du hier, welch eine große, unfassbare, unbeschreibliche Gnade er dir schenkt, dass er dich in das Licht seiner Heiligkeit beruft, dass du ihm gehören sollst, dass du sein Volk sein sollst, dass du dazugehören sollst. Und da bleibt uns doch nichts anderes übrig, als wiederum zu sagen, überströmende Gnade. Überströmende Gnade, dass dieser heilige Gott uns beruft, dass wir zu ihm gehören dürfen, dass er uns gerufen hat, komm heraus aus der Sklaverei deiner Begierden, deiner Sünde und wandel nun in meinem wunderbaren Licht, überschüttet mit meinem Segen, mit der Aussicht auf die ewige Herrlichkeit in Christus. Ich will dich fragen, hast du diesen Ruf schon gehört? Wurdest du schon berufen? Ich frage dich. Ich frage nicht deinen Nachbarn jetzt für dich. Du, sag mir, hast du diese Berufung empfangen? Hast du gemerkt, dass Gottes Wort so zu dir spricht, dass du merkst, er zieht dich zu dir. Er zieht dich aus der Finsternis und versetzt dich in sein wunderbares Licht. Er beruft dich. Er ruft dich zu sich, damit du ihm gehörst und ihm dienst, dem heiligen Gott. Hast du diesen Ruf gehört? Wenn nicht, bist du verloren. In alle Ewigkeit verloren. Hör diesen Ruf. Hör zu, was er zu dir ruft. Demütige dich vor seinem Angesicht und komm zu diesem Gott. Mögest du seine Berufung hören. Möge heute der Tag der Gnade für dich sein. Aber wozu beruft er uns jetzt? Also wir haben erstens gehört von diesem heiligen Gott. Zweitens haben wir gehört, dass dieser heilige Gott uns beruft. Und jetzt drittens, der letzte Punkt. Ja, wozu beruft dieser heilige Gott uns? Lass uns zurückgehen zu Kapitel 1, Abvers 15. Dieser dritte Punkt lautet, unser heiliger Gott beruft uns, auf dass wir heilig sind, wie er heilig ist. Vers 15. sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. Seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, Levitikus, seid heilig, denn ich bin heilig. Manche meinen doch tatsächlich, sie könnten zu diesem Gott gehören. Zu diesem dreimal heiligen Gott gehören, ohne heilig zu leben. Ein gewaltiger, ein tödlicher Irrtum. Denn die Heilige Schrift sagt in Hebräer Kapitel 12, Vers 14, jagt der Heiligung nach. Ohne diese Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Hast du gehört? Ohne Heiligung wirst du den Herrn nicht sehen. Woran erkennst du falsche Christen? Daran, dass sie sagen, dass sie zu diesem heiligen Gott gehören, aber sie leben nicht heilig. Wahre Berufene aber, wahre Kinder Gottes, Kinder des Gehorsams, die er zu sich gerufen hat, die wurden abgesondert, die wurden herausgerissen aus dieser Herrschaft der Begierden und sollen nun passend sein für Gottes heiligen Charakter, für sein heiliges Wesen, für seinen heiligen Willen. Achtet darauf, Vers 15. Seid auch ihr, hör genau hin, im ganzen Wandel heilig. Hast du das gehört? Im ganzen Wandel heilig. Dein ganzer Lebenswandel soll heilig sein. Es geht eben nicht bloß um ein paar religiöse Übungen an ein paar Stunden am Sonntag. Es geht tatsächlich um deinen gesamten Lebensstil, um alle Aspekte deines Lebens. Gottes Wille der Heiligung ist allumfassend, ganzheitlich. Alle Bereiche deines Lebens müssen seiner Heiligkeit angepasst werden. Heiligung bedeutet mehr und mehr, sich Gott anzupassen, seinem heiligen Wesen. Wir haben vorher gehört in Vers 14, dass wir uns nicht den Begierden anpassen sollen. Heiligung bedeutet, sich mehr und mehr Gott anzupassen, weil er jetzt über uns herrscht, seinem heiligen Wesen, Übereinstimmung mit seinem Wesen und seinem Willen. Und darum seht ihr, es geht auch nicht bloß darum, einen Regelkatalog zu erfüllen, es geht um Gemeinschaft mit diesem Gott. Du gehörst diesem Gott und du willst mit ihm sein. Du fragst dich, was ist passend für diesen heiligen Gott, mit dem ich in vertrauter Gemeinschaft lebe. So viele Menschen leben ihr Leben so, als wären sie in einem Modegeschäft, wo sie etwas nehmen, was ihnen irgendwie gefällt. Und dann fragen sie sich einzig und allein, ja, passt das mir? Steht das mir? Ist das etwas, was mir gefällt? Bei Christen ist das aber anders. Alles, was sie wählen, was sie aussuchen, sie fragen, passt das zu meinem heiligen Gott? Ist das etwas, was zu seinem heiligen Wesen und seinem Willen, seinem Wort passt? Ich frage nicht bloß, gefällt das mir? Ich frage, passt das zu seinem heiligen Charakter? Ist das passend? Und wenn du so mal dein Leben durchgehst, bildlich gesprochen, all deine Kleidungsstücke, und nicht nur fragst, ob dir das passt, sondern mal fragst, ob das deinem Gott passt, dann glaub mir, wirst du viel wegschmeißen müssen. Ich erinnere mich, als der Herr mich bekehrte. Ich hab große Sammlungen von CDs und DVDs, alles an einem Tag, einfach in den Mülleimer geworfen. Und vieles mehr. Ich habe mich von so viel trennen müssen. Und immer noch in meinem Leben. Du gehst dein Leben durch und fragst dich das, was ich mir anschaue und anhöre und wie ich mich anziehe und wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich meine Mitmenschen behandle, welche Freizeitgestaltung ich wähle und so weiter und so fort. All das schaue ich, es ist passend zu meinem heiligen Gott. Und dann denkt man auch tatsächlich, man hätte so viel ausgeräumt, aber wenn ich dann 15 Jahre mal zurückblicke, Dann erkenne ich, das sind so viele Dinge noch über all die Jahre gewesen, wo ich gar nicht ahnte, dass das überhaupt nicht zu meinem Gott passt. Ich will euch ein Beispiel geben. Als ich zur Schule gegangen bin, Christ war, mein Abitur gemacht habe, da habe ich gedacht, was soll ich mit dieser weltlichen Schule? Was ist denn Mathe? Was ist denn an Mathe geistlich? Was ist dann an Französisch irgendwie biblisch? Also, ich lese stattdessen meine Bibel im Unterricht. Und Hausaufgaben und all diese Sachen lernen und so, das ist alles nicht so wichtig, weil ich diene meinem Gott, ich bin in der Gemeinde, ich evangelisiere, das ist viel geistlicher. So. Wenn ich jetzt zurückblicke, sehe ich, dass ich nicht passend dem heiligen Gott gelebt habe. Sondern, dass ich viel mehr so hätte leben müssen, dass ich sage, ich erfülle meine Hausaufgaben so, als ob der Herr Jesus Christus mir selbst diese Hausaufgaben aufgegeben hätte. Das wäre Heiligung gewesen. Das wäre, meinem Gott gemäß zu leben. Denn er sagt, alles, was wir, wenn wir Autoritäten haben, die über uns stehen, wie bei Schule, beim Arbeitsplatz und so weiter, Eltern, dann gehorchen wir wie dem Herrn. Habt ihr gehört, Kinder? So ist es. Studenten? So ist es. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, um all diese Dinge dem Herrn zur Ehre zu tun. Aber sag mir, kennst du das nicht aus deinem eigenen Leben? Dass wenn du nur ein paar Jahre zurückblickst, dass du feststellst, was habe ich denn da eigentlich getan? Ich habe gar nicht verstanden, dass das überhaupt nicht zu Gottes heiligem Charakter passt. Und jetzt schämst du dich, aber Gott sei Dank, Halleluja! Lob sei dem Herrn, er verändert dich. Er passt dein Leben mehr und mehr an und du erkennst Gottes heiligen Charakter, seinen heiligen Willen mehr und mehr. Und du kannst zurückblicken und sagen, er hat mich verändert. Er hat mich immer mehr angepasst. Wie Dr. John Owen, ein Puritaner, einst schrieb, er sagte, das Wachstum von Bäumen und Pflanzen geht so langsam vonstatten, dass es nicht einfach beobachtet werden kann. Richtig? Zwar gibt es täglich kleine Veränderungen, aber erst im Laufe der Zeit sehen wir eine große Veränderung, die stattgefunden hat. Ja, so ist es mit der Gnade, sagt John Owen. Heiligung ist schrittweise, lebenslange Arbeit. Es ist ein wunderbares Werk der Gnade Gottes. Es ist ein Werk, wofür gebetet werden sollte. So ist Heiligung. Manchmal hast du diese radikalen Dinge, wo du Dinge rausschmeißen musst, wo du Dinge in besonderer Weise erkannt hast, wie sündig das ist. Aber im Grunde ist es häufig so, dass der Herr uns mehr und mehr unsere Augen öffnet, Schritt für Schritt. Und dann, wenn wir ein Jahr vielleicht zurückblicken, dann sehen wir, was er Gewaltiges an uns verändert hat. Aber begeh nicht den Irrtum, dass du denkst, dass das zu einem Leben führt, wo du keine Freude hast. Zu einem verkrampften Leben, wo du denkst irgendwie, ja, Gott würde dir jetzt alles rauben und du hast dann nichts mehr, woran du irgendwie Spaß und Freude haben kannst. Das ist ein gewaltiger Irrtum und im Endeffekt ist es eine Lüge des Satans. Denn der Satan redet dir ein, Gott würde dir deine Freude rauben wollen. Gott ist so penibel, dass er bloß darauf achtet, dass du keine Sache genießt und dich an keiner weltlichen Sache, das heißt eine Sache der Welt, irgendwie erfreuen könntest. Nein, Gott ist der Schöpfer. Er hat diese Welt geschaffen und er hat sie mit vielen Freuden und vielen Genüssen geschaffen. Und er hatte Freude daran. Und er hat Freude daran, wenn du sie genießt. Aber wenn du die Dinge dieser Welt genießt, all die herrlichen Gaben, die er dir schenkt, Tag für Tag, dann kannst du auch das tun, passend zu unserem heiligen Gott, in Gemeinschaft mit ihm. Er sagt, alles, was ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, alles, tut in seinen Namen zu seiner Ehre. Ihr wisst es. Und darum ändere dein Denken. Denke daran, dass Übereinstimmung mit Gottes heiligen Charakter wahre Freude und wahres Glück mit sich bringt. Ich bereue nichts, wovon ich mich getrennt habe, um der Heiligkeit Gottes willen. Nichts. Sondern es bringt mir Freude und großes Glück. Nun will ich dich fragen, jetzt zum Abschluss. Sag mir, hast du in den letzten Tagen passend gelebt? Passend gelebt zu diesem heiligen, dreimal heiligen Gott? In deinem Denken? Wie sah dein Denken aus? Ist das passend dafür, dass du ein Tempel Gottes bist? Dass der dreimal heilige Gott in dir wohnt? Wie war es in deinem Handeln, in deinem Tun, in deinem Sprechen? Wir wollen uns Sonntag für Sonntag und auch heute demütigen. Wie wir gehört haben, der Versöhnungstag demütigt euch, hieß es dort. Ja, wir wollen uns demütigen, weil Gott uns Erbarmen schenkt, dass wir erkennen dürfen, wie heilig er ist. Und er schenkt uns, dass wir erkennen dürfen, wie unrein wir auch waren in den letzten Tagen. Und wir demütigen uns vor ihm und bitten ihn herzlich um Vergebung, um Reinigung. aber gleichzeitig möchte der Herr, dass du nicht traurig nach Hause gehst. Und darum beruft er uns auch heute wieder. Er ruft uns an seinen Tisch, in seine heilige Gemeinschaft. Er verstößt uns nicht, ganz im Gegenteil. Er feiert das Mahl mit uns. Er lädt uns ein, zu kommen. Und trotz all unserer Unreinheit. Er sagt, wenn du aber deine Sünden bekennst, so ist er treu und gerecht, dass er dich reinigt. Von jeder Ungerechtigkeit, von allen Sünden. Er verzeiht dir, er vergibt dich, er vergibt dir. Er ruft dich wieder in seine heilige Gemeinschaft. Vielleicht ist deine Beziehung zu Gott gerade gestört, weil du Unreinheit geduldet hast. Demütige dich. Komm. Komm in seine Gemeinschaft. In sein wunderbares Licht. Und freu dich daran, dass dieser Gott dich ruft. Und denke daran. Denke daran, wenn wir das Abendmahl feiern, was es den Herrn Jesus Christus gekostet hat, dass unreine Menschen wie du und ich berufen werden können in sein wunderbares Licht und seinen Segen ererben. Wir trinken aus dem Kelch des Segens, ja, weil Christus den Kelch des Fluches, des Zornes, des allmächtigen Gottes getrunken hat bis zur Neige. Wir dürfen in sein wunderbares Licht kommen, weil er in Finsternis war am Kreuz. Wir sind angenommen, weil er verstoßen wurde und der Zorn Gottes auf ihn kam. Darum, dass der heilige Gott uns in seine Gemeinschaft ruft, hat einen großen Preis gekostet. Und darum wollen wir uns demütigen und unsere Sünden bereuen und ihm bekennen. Aber lasst uns gleichzeitig voller Dankbarkeit und tiefer Freude sein. Denn dieser heilige Gott sagt, dass wir zu ihm gehören dürfen in alle Ewigkeit. Erfüllt das dein Herz nicht mit Jubelfreude, wie wir gelesen haben in unseren Psalmen, mit Rettungsjubel. Erfüllt das dein Herz heute Morgen nicht mit tiefer Dankbarkeit. Möge es so sein. Lass uns den heiligen Herrn anbeten und ihm danken, dass er uns heiligt. Ihm sei alle Ehre dafür. Gepriesen sei der Name unseres heiligen Gottes. Amen.
Amen.